Was mich immer total schockiert, ist, wenn ich durch die Stadt gehe, wie präsent Alkohol im Stadtbild ist. Also einerseits in der Werbung, andererseits zum Beispiel hat jedes Gasthaus, jede Bar, jedes Nachtlokal hat ein Schild, das leuchtet und wird gesponsert von einer Brauerei. Das sind zum Beispiel in Wien gibt es ein bisschen mehr als 4000 Bars und jede Bar davon hat ein Leuchtschild, wo drauf steht irgendwie der Name von einer Brauerei. Also das ist einerseits Werbung, andererseits ist es, finde ich diese Leuchtschilder irgendwie auch wahnsinnig schön, weil die halt die Nacht erhellen und so Bars so wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Hafen in die Nacht strahlen, als wäre das ein Ort der Sicherheit, aber für Leute mit Suchtgeschichte, egal ob die aktiv süchtig sind oder nüchtern sind, bedeuten diese Orte immer Stress. Das sind keine sicheren Orte.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sober Art. Mein Name ist Linda Fress und dieser Podcast soll dich zu mehr Freiheit in deiner Beziehung zum Alkohol inspirieren. Hier geht es um Selbstwirksamkeit, Kreativität und die Rolle von Alkohol im persönlichen und gesellschaftlichen Kontext. Und heute ist Alex Gahr zu Gast im Podcast. Alex ist Architektin und Bühnenbildnerin, lebt in Wien und setzt sich mit der Sobar für ein alternatives, nüchternes Nachtleben ein. Wenn du aus Wien bist oder Umgebung, im Oktober ist die nächste Party geplant, also komm gern vorbei, ich verlinke natürlich alles in die Shownotes. Wir reden heute über Alkohol und Architektur, über kreatives Schaffen und queeres Daten. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge.
Für mich war es eigentlich, und deswegen sind wir auch ein bisschen hier, für mich war es eigentlich nur möglich, Bühnenbildnerin oder eben Künstlerin zu werden durch die Nüchternheit. Mhm. Also ich hätte sonst niemals irgendwie den Mut aufgebracht zu sagen, ich mache jetzt nur Kunst oder ich ziehe das jetzt durch, ich gehe das Risiko ein, weil als süchtige Person ist man halt so komplett von Scham durchzogen und der Selbstwert und das Selbstvertrauen ist so ganz, ganz gedrückt. Also das ist halt das Gemeine, was der Alkohol eigentlich irgendwie so am besten kann. Der gaukelt uns vor, so Selbstvertrauen zu haben oder mutiger zu sein oder kreativer oder eloquenter. Aber auf Dauer ist halt das Gegenteil der Fall. Auf Dauer hält er dich einfach so ganz, ganz klein und wie so an der Leine und übernimmt die Kontrolle. Und das ist eigentlich das richtig Gemeine, finde ich, an der Krankheit.
Ja.
Und erst irgendwie nachdem ich nüchtern wurde oder nach meinem Entzug, konnte ich überhaupt irgendwie den Mut und das Selbstvertrauen und die Liebe zu mir selbst aufbringen, zu sagen, hey, ich mache das jetzt und ich versuche jetzt hauptberuflich Kunst zu machen oder eben Bühnenbilder zu entwerfen oder Theater zu machen. Mhm. Genau.
Aber wie war die Zeit davor? Also was waren so Momente, wo du gesagt hast, irgendwie bist du dir selbst im Weg gestanden oder der Alkohol stand dir im Weg? Wie genau hat sich das geäußert?
So. Hey, der Alkohol stand mir eigentlich, glaube ich, immer im Weg. Seitdem ich das erste Mal irgendwie getrunken habe, wusste ich so, ich war wahrscheinlich, ich glaube, mit 15 habe ich das erste Mal Alkohol getrunken und wusste sofort, dass wir ein Match sind, weil das erste Mal irgendwie so, als ich Bier getrunken habe, und das irgendwie so warm durch meinen Körper geflossen ist, war irgendwie sofort irgendwie so die Angst weg, die ich schon von Kindesbeinen hatte. So, weiß ich nicht, Angst vor den anderen Kindern, die mich irgendwie gemobbt haben oder misshandelt haben. Angst vor den Eltern, Angst vor dem Druck, vor den LehrerInnen, vorm Versagen und Angst vor mir selber natürlich. Angst davor, irgendwie so das zuzulassen irgendwie, dass man eine künstlerische Ader hat, dass man queer ist oder so. Und das habe ich halt all die Jahre mit dem Alkohol eigentlich betäubt. Also so, das war für mich immer das Mittel irgendwie so, alles, was ich will oder was in meinem Kopf los ist, einfach zu betäuben. Und vor allem halt auch irgendwie so meine künstlerische Praxis. Ich habe mich zwar immer irgendwie an der Kunst entlang gehangelt, aber es war immer so ein bisschen, ich habe immer so Plan Bs gelebt, also immer irgendwie einen normalen Job gehabt, versucht, was halbwegs Normales zu studieren, mit Architektur eben, was Gott sei Dank auch irgendwie einen großen künstlerischen Anteil hat, den man natürlich aber auch zulassen muss.
Gab es Momente, wo du gespürt hast, also du sagst, ich stelle mir das so vor, dass da irgendwie so ein Drang in dir war, Kunst zu machen, auch, ich finde, da geht es ja auch oft darum, so zu sich selbst zu stehen. Kunst ist ja auch so ein Selbstausdruck oder sich mit Themen zu beschäftigen und dann sich in Bezug zu diesen Themen irgendwie dann zu stellen. Weißt du, was ich meine? Und genau, und gab es Momente, wo du das so gespürt hast, dass das eigentlich dein Weg ist und du dir das aber wie nicht erlaubst oder Angst davor hast? Ja.
Ja, voll, da kann ich eigentlich auch relativ früh anfangen. Ich bin eben am Land aufgewachsen, in so einem kleinen Dorf in den Bergen, in einer Familie, wo es Kunst gar nicht gab, also wirklich so eigentlich so gar nicht. In meinem freundschaftlichen Umfeld auch nicht. Also da gab es halt so Freiwillige Feuerwehr und Trachtenmusikkapelle und sowas. Und ich war halt irgendwie so ein bisschen die einzige Person, die nicht dazugehört hat. Ich hatte schon als kleines Kind irgendwie so mit 6, 7 lange Haare und war immer schon so Außenseiterin. Und ehrlich gesagt, ich habe dann einfach so mit 12, 13 oder so angefangen, irgendwie Musik zu hören und in der Schulbibliothek irgendwie Bücher zu finden und angefangen, die zu lesen, und bin immer in der irgendwie Bibliothek abgehangen, weil das so der einzig sichere Ort war, wo die ganzen anderen Kinder nicht hinkamen. Und so habe ich dann, glaube ich, also das war für mich, war Kunst immer eine Zuflucht. Das war irgendwie eine andere Welt, wo ich existieren konnte, weil ich da gesehen habe, das sind Leute, die auch anders drauf sind. Und das war mit der Musik auch so. Also all die MusikerInnen, die ich gehört habe, Punks und Rocker, die waren halt alle irgendwie anders und nicht angepasst und hatten auch irgendwie lange Haare, und das war aber okay und die sind trotzdem gefeiert worden. Also ich glaube, es war so der Wunsch, irgendwie durch die Andersartigkeit auch irgendwie so gefeiert zu werden.
Ja, voll erstaunlich. Also, dass du dann diesen Weg gehst, ganz alleine, hast du irgendwie Geschwister? Oder?
Ich habe 2 ältere Geschwister, ja, voll.
Haben die dich da auch so ein bisschen mit reingenommen oder sind die irgendwie ganz anders?
Es geht so, also zur Musik, zum Musikhören, also vor allem so zum Rock'n'Roll und Metal und Punk oder so, sage ich jetzt mal, bin ich schon so ein bisschen durch meinen Bruder gekommen. Also der nicht jetzt wahnsinnig aktiv oder so, der ist 8 Jahre älter als ich. Aber der hatte halt damals schon ganz viele CDs und einen ganz großen Vorsprung. Als ich 10 war, war der halt 18 oder so. Ja. Und dann habe ich mir halt immer die Musik geklaut oder vom Computer. Damals war noch die Zeit, wo man so illegal downgeloadet hat. Dann habe ich mir die ganzen MP3s genommen und auf meinen MP3-Player gepackt und gehört und mich dadurch gehört und irgendwie so eine Welt aufgebaut. Und da halt, das ist mir neulich auch aufgefallen, diese ganzen Rockstars, wo viele natürlich auch viel zu früh irgendwie an Drogen gestorben sind oder alkoholabhängig waren, die hatten, glaube ich, schon, was ich total krass finde, einen wahnsinnig großen Einfluss auch auf meinen Alkoholkonsum, weil das halt bei denen wahnsinnig cool war, dass die getrunken haben und so.
Ja.
Und das waren natürlich so für mich wahnsinnige Vorbilder. So. Ja. Keine Ahnung, ich habe die ganze Zeit Nirvana gehört. Kurt Cobain war ein wahnsinniges Vorbild für mich, aber am Ende war er halt einfach ein Junkie, der sich das Leben genommen hat. Aber das irgendwie zu checken, das hat lange gedauert.
Ja, und das wird dann ja auch so romantisiert, gell? Du bist dann im Club 27 und
voll.
Und das ist ja eigentlich wie so ein Lebensziel schon fast, um ein richtiger Rockstar zu sein, musst du irgendwie früh gestorben sein und insbesondere in diesem Jahr. Und dich halt zureihen den ganzen anderen MusikerInnen, die dort auch mitgegangen sind. Gleichzeitig gab es ja dann auch diese Gegenbewegung in den 80er Jahren in der Punk-Szene, Straight Edge, die dann komplett auf Alkohol, Nikotin, auf One-Night-Stands auch, auf Zucker zum Teil.
Gut, das waren die ganz krassen.
Ja, aber Leute. Es gab eine Gegenbewegung in der Punk-Szene.
Gut, die Hardcore- oder die Straight-Edge-Bewegung, das gibt es ja bis heute. Das ist ja was sich relativ stabil gehalten hat, das was stimmt, ich auch extrem bewundere. Und ich fand auch, dass es nachhinein auch so lustig ist, hat mich da schon immer total hingezogen. So, ich war dann, als ich komplett irgendwie süchtig war, auch wahnsinnig oft auf Hardcore-Shows und fand Leute, die Straight Edge sind, wahnsinnig cool. Und ich habe auch immer gesagt, hey, irgendwann will ich gerne Straight Edge werden oder so. Und das war einfach nicht nur aus Coolness heraus, sondern eigentlich, glaube ich, halt aus dem wahnsinnigen Drang, einfach irgendwie nüchtern werden zu wollen, so irgendwann.
Ja, das stimmt. Und
voll, also ich kann dem extrem viel abgewinnen, diesem Lebensentwurf.
Total. Ich finde dann, also diese Bilder, die du beschreibst, so, also aus deiner Jugend und diese ganzen starken Bilder mit den MusikerInnen, den Rockstars, die irgendwie so cool sind und man will dem irgendwie so nacheifern, was ja total logisch ist als junge Jugendliche. Genau, aber ich finde trotzdem, also heute ist das Bild auch zum Teil irgendwie verzerrt, weil ganz viele Rockstars eben auch gar nicht mehr trinken. Man immer irgendwie dieses Image noch im Kopf hat. Also, ich weiß nicht, jetzt Alice Cooper zum Beispiel oder Miley Cyrus, die auch so ein bisschen rockig ist von ihrem Auftreten, zumindest jetzt vielleicht nicht von der Musik, aber so von ihrem Sein. Lady Gaga, der Frontman von Metallica auch. Ja. Also es gibt ganz viele.
Ist der noch sauber?
Er war zumindest sauber. Ist er nicht mehr sauber?
Ich weiß es nicht. Er war immer zwischendurch, weil ja? Ich war so mit so 12, so wahnsinnig großer Metallica-Fan.
Ja, okay. Da habe ich
das immer so ein bisschen verfolgt.
Okay, bis heute, der hat es immer wieder abgedürft.
Ja, der war immer mal wieder auf den Zug und dann immer mal wieder. Das war ja irgendwie so der ganz große Streit bei Metallica, ja. Weil die damals irgendwie Dave Mustaine rausgeschmissen hatten, weil der irgendwie die ganze Zeit betrunken war und James Hetfield auch.
Aber er hat zumindest sich bemüht, die Kurve zu kriegen, oder? Nicht? Doch.
Voll.
Er hat sich bemüht.
Nee, aber das stimmt natürlich, seitdem ich auch nüchtern bin. Ich habe da natürlich ein Auge dafür entwickelt, irgendwie zu gucken, wer ist sober, wer macht wie Kunst, weil es ist natürlich immer so dieses Label von, man muss sein Bewusstsein erweitern, um künstlerisch und kreativ zu sein oder so. Da bin ich wahnsinnig dagegen, weil einerseits gibt es extrem viele KünstlerInnen, die nicht trinken und nicht konsumieren. Mhm. Und es wird auch immer mehr. Also es geht natürlich ein Trend in die Richtung und da bin ich auch total, total froh drum. Und ich kann nur zum Beispiel von mir sagen, so meine künstlerische Praxis und vor allem meine Kreativität ist durch meine Nüchternheit hat sich vervielfacht. Und ich glaube ehrlicherweise, das gilt für alle Personen, die sich irgendwie mit sich selbst beschäftigen und zu sich selbst stehen, dass es der Kreativität nur gut tun kann, klar zu sein.
Ja, ich kann das wohl unterschreiben. Wie genau? In welchen Bereichen? Also
wie meinst du es?
Also ich spreche mal von mir. Mhm. Kannst mal sagen, wie das bei dir ist. Bei mir ging es ganz viel eben um eben an mich glauben, auch sich irgendwie entwickeln, sich zu was entschließen und das dann auch irgendwie da dranbleiben und nicht irgendwie in die Bar. Also so ganz praktische Sachen, nicht unbedingt. Sondern ich finde bei Kunst machen oder irgendwie in einem künstlerischen Feld arbeiten, so wie du es jetzt machst als komplett Selbstständige, da geht es einfach ganz viel um Workload zum Teil und Kontinuität, Produktivität, irgendwie pünktlich seine Sachen abgeben und dafür klar sein, weil verkatert sein frisst halt einfach vor viel Energie. Also es ist einfach so ganz stupide im Prinzip. Plus das Gehirn funktioniert natürlich viel, viel besser und die Sinne sind geschärfter, wenn wir nüchtern sind und nicht betäubt. Aber genau, solche Sachen.
Ja, also keine Ahnung, ich kann das schon nachvollziehen, dass man trinkt und Drogen nehmen, um einen kreativen Prozess zu verstärken oder so. Mhm. Ich würde immer sagen, es ist so ein Instant High. Ich kann irgendwie eine Flasche Wein trinken und bin dann kurz ein bisschen kreativer zu sein. Am nächsten Tag ist es dann wenn man sich die Sachen anschaut, die man gemacht hat, ist 90% davon Müll. Also ich glaube, es ist eher der Rausch, in dem man sich da irgendwie so hineindenkt. Was ich vorher auch ein bisschen meinte, der Alkohol oder die Droge gaukelt es einem halt einfach vor, jemand anders zu sein. Und das hat die Klarheit und die Nüchternheit hat halt gemacht, einfach, dass mein Selbstvertrauen so sehr gestärkt wurde, dass ich sagen kann, ich kann auf meine Skills zählen, ich kann auf meine Kreativität zählen, ich muss keine Angst davor haben, jetzt irgendwie was Schlechtes abzuliefern oder so. Weil mir das halt auch seitdem ich das überhaupt mache, also erst seitdem ich nüchtern bin, mache ich und produziere ich überhaupt und dadurch hat man sich auch irgendwie so Erfolg eingestellt und Aufträge eingestellt. Dadurch sehe ich auch, dass ich gut bin in dem, was ich mache, weil sich so relativ schnell, also es hat sich jetzt in 2 Jahren, hat sich das so aufgebaut, dass ich Gott sei Dank wahnsinnig große Bühnen machen darf und mit coolen Regisseurinnen und berühmten Regisseurinnen arbeiten kann. Und also ich finde, allein der Fakt zeigt, dass es irgendwie damit nicht zusammenhängt mit
ja.
Nüchtern, mit irgendwie dem Nüchternwerden. So.
Ja, ja. Ja, cool. Wie ist der Theateralltag? Also dann, wenn Feierabend ist?
Ja, das ist krass. Also ich habe natürlich auch, ich habe 2 Jahre assistiert in einem großen deutschen Staatstheater. Also das war nach meinem Architekturstudium, war das so der, habe ich so versucht, den Einstieg halt in die Kunstwelt zu schaffen. Damals habe ich auch noch getrunken. Das war eigentlich sogar die Phase, wo ich am allermeisten getrunken habe und meine Sucht am stärksten war. Und am Theater war natürlich das Gute, da fällt es nicht so wahnsinnig auf. Das Theater ist natürlich immer noch einer der Bereiche, wo es nicht so ein großes Problem ist, abhängig zu sein, wo das einfach auch nicht so auffällt. Also es ist einerseits der Kantinenalltag, es wird lange geprobt, es gibt lange Vorstellungen, danach sitzen alle in der Kantine oder in der Bar neben dem Theater und betrinken sich. Da ist Alkohol eigentlich immer gerne gesehen. Das ist eher weird, wenn man nicht trinkt. Und man trinkt auch zu jeder Gelegenheit. Also natürlich nach jeder Premiere, nach jeder Vorstellung. Mhm. Und also auch auf Veranstaltungen und Preisverleihungen. Es gibt oft eigentlich gar keine richtigen antialkoholischen Getränke. Da kann man oft ein Wasser haben und das war's dann. Der Bernhard Dechern, das ist ein Wiener Schauspieler, die haben letztes Jahr den Nestroy gewonnen. Der ist auch nüchtern und der hat dann auch in seiner Rede gesagt, hey, es ist so weird, dass es auf der Nestroy-Verleihung für ein Stück, das Nüchternheit bzw. Abhängigkeit behandelt, das bei dieser Veranstaltung gewinnt und es da gleichzeitig nur Alkohol gibt und Wasser. So. Ja. Also da merkt man, wie weit entfernt das auch noch ist. Und natürlich merke ich auch, also ich bin seit einem Jahr jetzt relativ vocal über meine Nüchternheit und über meine Abhängigkeit. Einerseits, weil das für mich auch ein wahnsinniges Schutzschild ist, das einfach zu sagen. Mhm. Weil ich so mit die Leute oder die Menge an Leuten vergrößere, die checken, hey, wenn ich jetzt nochmal irgendwann in meinem Leben Bier in der Hand haben sollte, dann checken die zumindest, dass da irgendwas ganz, ganz gehörig falsch läuft. Und ich merke aber schon, dass ich vielen damit auch wie so auf die Füße trete. Also jedes Mal, wenn ich auch vor allem im Theaterkontext über meine Nüchternheit spreche, löst es gleichzeitig bei vielen Leuten einfach so wie so eine Gegenhaltung aus oder so. Und die dann plötzlich sofort anfangen, über sich selbst zu sprechen, dass sie ja gar nicht so viel trinken und sowas. Ja. Also wenn man über die eigene Nüchternheit spricht, löst es in ganz vielen Leuten irgendwie Angst davor aus, selbst irgendwie ein Problem zu haben.
Ja, total. Das stimmt. Kriegst du da manchmal was Blödes zu hören oder wird das eigentlich so akzeptiert?
Hey, das ist ganz verschieden. Die Leute, mit denen ich enger bin, die wissen Bescheid. Mhm. Und das hat aber auch relativ lange gedauert. Auch so im Freundinnenkreis und in der Familie. Weil es natürlich auch, also es ist ein bisschen wie ein Outing. Es kostet natürlich jedes Mal und vor allem die ersten Male wahnsinnig Energie, jemandem zu sagen, hey, ich war jetzt irgendwie mein halbes Leben lang abhängig. Und bei mir war es dann natürlich auch noch so, dass viele einfach nicht mitbekommen haben. Ich war immer relativ gut, das zu verstecken. Ich habe relativ schnell von Beginn an auch alleine und heimlich getrunken und man wird dann halt einfach auch irgendwie Profi, dass die Leute es nicht mitbekommen. So. Und je mehr man trinkt und je geübter man ist und je besser trainierter man ist, fällt es auch dann gar nicht auf, dass man irgendwo betrunken auftaucht und so.
Ja.
Genau, also es hat jedes Mal schon relativ viel Energie gekostet. Oft haben das die Leute dann auch gar nicht so ernst genommen und mir eher abgesprochen. Auch viele Freundinnen, die jetzt nicht mehr so sehr in meinem Leben sind, die halt natürlich, wenn man abhängig ist oder wenn man viel trinkt, man sucht sich natürlich auch die Freundeskreise danach aus.
Ja.
Mit wem kann ich trinken und so. Und davon sind sehr, sehr viele einfach nicht mehr in meinem Leben, weil die mir das dann auch teilweise abgesprochen haben und gesagt haben, hey, du hast doch gar kein Problem, es ist doch alles gut so. Voll. Also das ist ein großer Punkt. Und das andere im Theater ist eh, was ich meinte, dass dann viele Leute eher über sich selbst anfangen zu sprechen und gar nicht so sehr irgendwie den Blick auf dich selbst haben. So.
Ja, man muss sich dann schnell vor sich selbst so ein bisschen rechtfertigen.
Ja, genau,
so
genau.
Bisschen, ja, aber bei mir ist es
so. Weil man es gespiegelt kriegt so ein bisschen.
Ja, total, so ein bisschen mit Fleisch essen.
Ja, stimmt.
Echt nur und Bio und wirklich ganz selten.
Ja, genau, da kommen dann wieder die Weinsammler. Ich trinke ja nur ganz guten Wein. Ja. Den ganzen Keller voll.
Ja, der muss noch besser werden. Der muss noch länger liegen bleiben.
Voll. Das ist nämlich das Lustige. Da kann man irgendwie, finde ich, die Leute einfach ganz gut entlarven. So.
Ja. Also,
ehrlich gesagt, mir hat Alkohol nie richtig gut geschmeckt. Ich war immer Wirkungstrinkerin. Das war mir eigentlich relativ egal, was das ist.
Ja, das stimmt. Ja, das ist wahr.
Und ehrlich gesagt schmeckt das alles eklig. Und ich erkenne zwischen, egal ob ein Rotwein 20 Euro kostet oder 5 Euro, ehrlich gesagt, da kennt man da nicht so einen großen Unterschied.
Ja, es ist so. Und ich habe letztens Kombucha getrunken.
Mm.
Und ich wusste, ich habe von Kombucha vor Jahren gehört und dass man das irgendwie so selbst machen kann und so. Dann habe ich es irgendwie im Supermarkt mir einfach genommen. Und da war aber noch ein bisschen Restalkohol drin. Und ich
genau,
das sofort,
es gärt natürlich.
Es gärt, ja. Und ich habe das sofort gespürt und mir ist sofort anders geworden. Also ich weiß nicht, das ist halt einfach, Alkohol schmeckt mal draußen. Das ist halt ein Gärstoff, ein Giftstoff, der halt nicht gut schmeckt. Deswegen muss man sich das ja auch sogar früher mal die Alkopops bei uns.
Voll.
Alt. Aber ich finde, was du auch gesagt hast, dass dir das abgesprochen wird, dazu wollte ich noch sagen, dass ich das auch kenne und das ein Freund, und das fand ich so verletzend. Also mich hat das richtig verletzt und gekränkt, dass ich das nicht machen soll, ganz aufhören, dass das voll übertrieben sei und dass ich es ja nur hinkriegen müsste, es zu kontrollieren.
Ja. Yeah.
Das ist ja so das. Du trinkst ja, du hast ja nur das Problem, gar nicht die Häufigkeit, Linda, sondern nur, dass du da nicht mehr aufhören kannst, wenn du mal angefangen hast. So war das halt bei mir und ich habe ja wochenlang auch nicht getrunken und zum Ende hin auch immer seltener und dann wurde mir das auch so komplett abgesprochen, dass das irgendwie problematisch sei, was ich so doppelt weird finde, weil erstens darf ich mich entscheiden, auch ohne Problem nicht zu trinken und wenn sich das für mich richtig anfühlt, dann bitte lass das gelten und sag nicht, dass das übertrieben sei, das nervt mich schon. Und zweitens hat Alkoholismus und Sucht eben viele Facetten und nicht jede Person trinkt gleich und trotzdem kann man psychisch abhängig sein.
Absolut.
Ja, und genau.
Ja, das ist natürlich das große Problem des gesellschaftlichen Stigmas, das Alkoholismus einfach hat, weil die Geschichte oder Erzählung einfach über Jahrzehnte oder vielleicht sogar Jahrhunderte so aufgebaut wurde, dass die Leute, die AlkoholikerInnen sind, das sind die, die auf der Straße sind, die irgendwie ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen, aber das stimmt nicht. Du kannst schwer abhängig sein und einen Beruf haben und high performen. Du kannst, wie du sagst, du kannst abhängig sein, ohne jeden Tag trinken zu müssen. Also es ist wahnsinnig facettenreich und aus diesem Grund finde ich es auch total gut, dass wir einfach vocal drüber sind und irgendwie verschiedene Geschichten erzählen, damit dieses Stigma endlich ein bisschen aufhört. Ich meine, wir leben in einem Land wie Österreich, wo Alkohol halt so ein krasses Kulturgut ist und die Leute das natürlich nicht hören wollen. Aber es kommt ein bisschen drauf an, welche Zahlen man sich anguckt, aber zwischen 8% und 10% der Leute haben ein wahnsinnig problematisches Trinkverhalten und sind wahrscheinlich abhängig.
Ja.
Und was das zum Beispiel für Kosten fürs Gesundheitssystem sind oder generell gesellschaftliche Kosten. Also das sind ja alles Sachen, die wir viel zu wenig besprechen. Oder womit verdient die Alkoholindustrie ihr Geld? Die Alkoholindustrie verdient den Großteil ihres Geldes mit Abhängigen, nicht mit den Leuten, die einmal in der Woche trinken. Und dann steht irgendwie klein auf der Flasche Drink Responsibly. Nee, das ist Bullshit. Die machen Werbung und vermarkten sich, damit die Leute abhängig sind. Und das sind halt einfach so Sachen, die mich wahnsinnig aufregen. Oder im Supermarkt, was für Flächen Alkohol einnimmt. Das ist oft ein Drittel von dem ganzen Supermarkt. Und dann stehen die Schnapsflaschen noch neben der Kinderschokolade bei der Kasse. Also das finde ich am problematischsten fast. Weil dann hat man es durch den Supermarkt geschafft und dann steht dann noch der Jägermeister irgendwie neben der Schokolade, die sich die Kinder nehmen, was der irgendwie teuerste Platz im Supermarkt ist. Und das finde ich zum Beispiel, das sind politische Sachen, wo ich auch irgendwie gerne mehr Aktivismus an den Tag legen würde, weil das ist was, was man relativ easy politisch verbieten könnte, wenn man wollen würde. Aber natürlich ist die Alkohollobby eine wahnsinnig große oder Werbung generell. Also wir haben es ja auch geschafft, dass es keine Zigarettenwerbung mehr gibt. Zum Beispiel, warum soll man es nicht schaffen, keine Alkoholwerbung mehr zu schalten?
Ja, absolut, absolut. Und so viele Tote, wirklich. Echt.
Voll.
Ja, du hast was Gutes angesprochen, also mit der Alkohol an der Kasse oder Flächen in Räumen und so. Magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen? Du hattest mir einen Text geschickt, den du geschrieben hast, wo es um Alkohol und Architektur geht. Mhm. Du hast da geschrieben, das fand ich total schön, Räume können auch verkatert sein. Ich habe auch lange in der Gastro gearbeitet und ich kenne diese Gerüche. Du hast es beschrieben, kalter Rauch, klebriger Boden und so, diese abgestanden von der letzten Nacht. Wie vielleicht eine Architektur ohne Alkohol aussehen könnte oder vielleicht im ersten Schritt, wie die Architektur aktuell aussieht mit Alkohol. Mhm.
Ja, genau, eben. Ich bin eben nicht nur BühnenbildnerIn, ich habe eigentlich Architektur studiert und das auch mit Leidenschaft und mir liegt Architektur sehr, sehr am Herzen und Urbanismus und genau seitdem ich nüchtern bin, hat sich natürlich mein Blick tausendmal mehr dafür geschärft, wie sehr Stadt und Architektur und Alkohol miteinander verknüpft ist, beziehungsweise man könnte eigentlich noch früher ansetzen, man kann auch während, also viele Leute, die irgendwie eine Suchtgeschichte hinter sich haben, wissen ganz genau, haben sowieso imaginäre Karten, wie man am besten Alkohol beschaffen kann. Also so, ich wusste zu jeder Tages- und Nachtzeit, wo ich Alkohol herbekomme, wo der nächste Würstelstand ist, wo die nächste Tankstelle ist, wo der nächste Supermarkt ist, wann der zumacht oder aufmacht, wo man Zigaretten kaufen kann, welche Trafik am Sonntag wie lange offen hat. Also das sind ja schon so Sachen. Das ist ja eigentlich wie so eine Suchtkarte, die man hat. Ja. So, das ist krass, wenn einem das im Nachhinein mal auffällt. Ich weiß das bis heute. Ich weiß bis heute, wo ich jetzt in kürzester Zeit irgendwie so ein Bier kaufen könnte oder so. Das ist total lustig. Und vor allem natürlich, seit ich nüchtern bin, hat sich mein Blick sehr, sehr dafür geschärft, wie krass vor allem hier in Mitteleuropa, in Deutschland und in Österreich, wie krass Stadt und Architektur und Alkohol miteinander verknüpft sind. Also es ist einerseits, hat es natürlich sehr, sehr viel mit dem Nachtleben zu tun. Du hast gesagt, du hast lange in der Bar gearbeitet. Ich habe sehr, sehr lange in einem relativ großen Wiener Club gearbeitet, wo ich natürlich nicht nur, also es hat einerseits meiner Sucht nicht wahnsinnig gut getan, aber was ich dort schon gelernt habe, krass gelernt habe, ist so Abende zu lesen, welche Drogen sind dann am Abend im Umlauf, was macht das mit den Leuten, was macht das mit der Crowd, was für gefährliche Situationen entstehen dadurch, was für schöne Situationen entstehen dadurch. Also es ist ja immer sehr ambivalent, an Orten, wo viel Alkohol konsumiert wird oder viele Drogen konsumiert werden, passiert irgendwie immer beides gleichzeitig. Also es passiert die ganz große Ekstase, das große Knutschen, sich verlieben, die ganze Nacht labern, aber gleichzeitig natürlich auch Übergriffe, Gewalt, Leute werden melancholisch, Leute freuen sich, Leute werden ganz traurig oder ja, Leute passen sogar out. Genau, und als ich noch getrunken habe, waren Bars eigentlich meine Wohnzimmer. Ich war sicher entweder jeden Tag oder jeden zweiten Tag in der in der Woche, entweder in der Theaterkantine oder halt in der Bar. Und das waren so wie so eigentlich meine Wohnzimmer, wo ich meine Freizeit verbracht habe. Und seitdem ich nicht mehr trinke, ist das Gegenteil der Fall. Also ich liebe Bars immer noch und ich liebe Bararchitektur, aber ich fühle mich da nicht mehr zu Hause. Es ist so, als hätte ich da irgendwie mal, als wäre das mal mein Lebensraum gewesen und jetzt haben das andere übernommen und andere leben da. Und das macht mich einerseits sehr, sehr traurig und deswegen habe ich das zum Anlass genommen, irgendwie aus dieser Traurigkeit auch ein bisschen eine Chance zu ziehen und eine Tugend zu sehen und angefangen, mich mit vor allem Nachtlokalen zu beschäftigen. Also zum Beispiel, was mich immer total, total schockiert, ist, wenn ich durch die Stadt gehe, wie präsent Alkohol im Stadtbild ist. Also einerseits in der Werbung, andererseits zum Beispiel hat jedes Gasthaus, jede Bar, jedes Nachtlokal hat ein Schild, das leuchtet und wird gesponsert von einer Brauerei. Das sind zum Beispiel in Wien gibt es ein bisschen mehr als 4000 Bars und jede Bar davon hat ein Leuchtschild, wo drauf steht irgendwie der Name von einer Brauerei. Also das ist einerseits Werbung, andererseits ist es, finde ich diese Leuchtschilder irgendwie auch wahnsinnig schön, weil die halt die Nacht erhellen und so Bars so wie so ein, ja, keine Ahnung, wie so ein Hafen in die Nacht strahlen, als wäre das ein Ort der Sicherheit. Aber für Leute mit Suchtgeschichte, egal ob die aktiv süchtig sind oder nüchtern sind, bedeuten diese Orte immer Stress. Das sind keine sicheren Orte. Also ich merke es bei mir selbst, an manchen Tagen macht es mir überhaupt nichts aus, mit Betrunkenen zu sein oder irgendwie im Umfeld von viel Alkohol zu sein. An manchen Tagen fällt es mir wahnsinnig schwer. Also das wird wahrscheinlich auch irgendwie mein ganzes Leben lang so bleiben, dass das irgendwie in Phasen kommt. Und deshalb habe ich und auch mit Freunden das zum Anlass genommen, zu untersuchen, wie kann nüchternes Nightlife aussehen. Ich habe die Sobar gegründet. Das ist eine Reihe von Barabenden, an denen es eben keinen Alkohol und keine Substanzen gibt. Das hat damit angefangen, dass ich einfach mein Atelier leergeräumt habe und dort irgendwie so Barmöbel reingestellt habe, Licht aufgehängt habe, dekoriert habe, mir alkoholfreie Drinks überlegt habe, Aktivitäten überlegt habe und einfach mal einen Post auf Instagram geteilt habe, dieser Barabend findet jetzt statt. Ich habe auch irgendwie gar keine Freunde so richtig von mir eingeladen, sondern wirklich mal so ins Blaue und geguckt, was passiert. Und siehe da, an dem ganzen Abend waren zwischen 150 und 200 Leuten da, wow, die ich irgendwie nicht wirklich kannte, die da kamen, weil es eben so ein Craving gibt nach nüchternen Räumen, nach sicheren Räumen. Und das hat mich wahnsinnig bestärkt, da dran zu bleiben und irgendwie weiterzumachen. Und wenn man sich irgendwie so die deutsche Szene aussieht, da ist es schon ein bisschen weiter. Wir haben vorhin drüber gesprochen, du hast in Leipzig das Pink Cloud Kollektiv angesprochen. Es gibt in Berlin gibt's die Lemonade Queers, die seit jetzt 2 Jahren Sober Raves veranstalten. Genau. Ich habe dann auch vor einiger Zeit eine Telegram-Gruppe gegründet, die kann man vielleicht sogar verlinken für queere Menschen, die nüchtern sind, weil das ist nochmal auch ein großes Thema von mir, dass natürlich in der queeren Szene und in der Gay-Szene spielen Drogen und Alkohol eine wahnsinnig, wahnsinnig große Rolle. Das ist auch was diese eigentlich sehr bunten Räume für mich oft ein bisschen schwer zugänglich macht, also vor allem auch auf Partys und sowas. Genau.
Warum ist das so? Was denkst du? Gibt es da Gründe für? Oder?
Warum Queerness und Drogen und Alkohol so sehr miteinander verknüpft sind?
Ist das wirklich so? Also schon, also das Bild habe ich auch, aber es kann ja auch sein, dass das trügt. Und wenn ja, warum?
Nee, doch, also das ist ganz sicher so. Da kann man sich auch Zahlen dazu anschauen. Und ich glaube, also das ist jetzt einfach nur meine subjektive Wahrnehmung. Ja. Das ist jetzt nicht wissenschaftlich belegt. Aber ich glaube, dass es einerseits damit zu tun hat, dass queere Menschen extrem oft, extrem lange, also da spreche ich jetzt auch von mir, ihre Queerness verstecken müssen oder von sich wegschieben, weil sie ja nicht der Norm entsprechen, weil sie anders sozialisiert wurden. Also bei mir war auch ganz klar hat der Alkohol eine wahnsinnig große Rolle für mich gespielt, genau diese Queerness wegzuschieben. Also eigentlich erst seitdem ich nüchtern bin, lebe ich meine Identität, hatte ich mein Coming Out als trans bzw. nicht binär. Hatte ich das erste Mal irgendwie eigentlich auch richtig Sex zum Beispiel, erforsche meine Sexualität. Also das ist, finde ich, so ein ganz großes Thema, wo auch selten drüber gesprochen wird, wie sehr sich Sexualität ändert, nachdem man aufgehört hat zu trinken. Man nimmt sich Zeit, man hat bewusst Sex. Ich hatte die ersten Male queeren Sex und habe gemerkt, was das überhaupt bedeutet. Davor wusste ich das gar nicht. Also davor hat man irgendwie, hatte ich, glaube ich, nie so richtig Sex überhaupt. genau, aber jetzt schweife ich ein bisschen ab.
Nein, aber es ist wirklich total spannend und voll toll, dass du es ansprichst, weil es wird sicher ganz vielen anderen auch so gehen. Ja, und das macht Mut, zu sagen, hey, es ist gut, zu sich selbst zu stehen und es ist gut, sich auch nicht die ganze Zeit so wegzuschieben. Wie auch immer, ob es jetzt mit Substanzen ist oder ohne. Aber Alkohol und Drogen liegt da halt total nah, ja.
Genau, eben aber um noch mal zusammenfassend auf das Thema zurückzukommen, wie Queerness und Alkohol bzw. Drogen miteinander verknüpft ist. Also ich glaube, das ist wirklich das eine, dass man gesellschaftlich nicht anerkannt wird, dass man sich selbst nicht traut und nicht zulassen, die eigene Queerness nicht zulassen will. Und dann kommt natürlich krass dazu, dass in der queeren Szene traditionell viel Drogen und Alkohol konsumiert wird. Also das ist halt immer so gewesen. Und zum Beispiel, wenn man über Sexualität spricht, spielt natürlich so solche Sachen wie Chemsex, also auch auf Drogen Sex zu haben, das ist ja ein großes Ding. Also das spielt eine große Rolle voll. Ja. Und das ist etwas, wo ich mir auch voll gut vorstellen kann, das weiter zu erforschen. Also nicht nur weiter nüchterne Partys zu entwickeln oder wie so nüchterne Barabende zu machen, sondern auch vielleicht mal einen Rave zu organisieren, weil gerade in Wien, wo ich lebe und schon lange lebe, ist die Szene relativ klein. Es gibt nicht viel nüchterne Angebote. Und natürlich ist Österreich und Alkohol wie so Best Friends. Aber ich glaube schon, dass es da irgendwie eine Nische gibt und viele Leute gibt, die irgendwie danach craven.
Ja, ich denke auch. Da bin ich mir auch sehr sicher.
Genau, und die nächste Sober wird im Oktober stattfinden. Das kann man dann auch vielleicht gerne verlinken, das Word ein bisschen zu spreaden.
Ja, natürlich. Genau. Ja.
Voll.
Das machen wir. Magst du vielleicht noch einmal erzählen, Gedanken zu einem nüchternen Raum? Unterscheidet er sich architektonisch zu einem Raum, in dem Alkohol konsumiert wird? Hättest du da Ideen oder...
Naja, ich glaube, der unterscheidet sich zunächst mal, inhaltlich wirklich komplett. Mhm. Also keine Ahnung, wenn ich wieder das Beispiel Bar heranziehe, eine Bar ist so entworfen, dass da Leute sitzen, Alkohol trinken, miteinander reden, immer betrunkener werden, irgendwann labern, anfangen sich zu wiederholen und das den ganzen Abend lang miteinander machen können.
Ja.
Ich glaube, das funktioniert, wenn man nüchtern ist, einfach nicht. Da kann man sich schon eine Stunde unterhalten, aber irgendwie nicht eine ganze Nacht so. Da brauchst du meiner Meinung nach wie so Aktivitäten, sei es ganz klassisch tanzen, sei es, I don't know, Spiele, Essen.
Eine Mahlstation.
Voll, weil wir vorhin über Sexualität gesprochen haben. Mhm. Natürlich ist auch nüchternes Flirten und nüchternes Daten ist eine ganz große Nummer, was natürlich auch in Bars und im Club-Kontext sehr, sehr oft stattfindet. Ich hatte, bevor ich nüchtern wurde, hatte ich nie ein Date, an dem Alkohol keine Rolle gespielt hat. Ja. Also Alkohol war immer ein Mittel dazu, das Eis zu brechen. Und ich habe es jetzt natürlich krass trainiert, die letzten 2,5 Jahre, wo ich nüchtern bin. Und brauche Alkohol nicht als Coping-Strategie oder Eisbrecher, aber ich merke schon natürlich, wenn oft Leute, die sonst regelmäßig trinken, mit mir unterwegs sind und dann auch oft aus Solidaritätsgründen nicht trinken. Ich merke schon, dass die sich in solchen Kontexten ganz anders verhalten, als ich mich jetzt verhalten kann, weil ich mir halt Coping-Strategien oder keine Ahnung, Icebreak-Strategien zurechtgelegt habe, für die ich das nicht brauche. Und natürlich weiß ich nicht, wenn ich jemand Neues date oder so zum Beispiel, das ist jedes Mal ein Thema, das Überwindung kostet, weil man trifft sich. Am liebsten würde ich irgendwie manchmal nur sober Leute daten oder so, aber das geht natürlich auch nicht. Nee, aber es ist natürlich jedes Mal ein Thema. Wann spreche ich an, dass ich nüchtern bin? Wann spreche ich meine Suchtgeschichte an? Wann spreche ich an, dass ich nie wieder irgendwie Alkohol trinken kann?
Ja.
Und natürlich schreckt das oft auch Leute ab. Also ich habe das auch in meinem engen Beziehungsradius ist schon oft ein Thema, dass ich auf, keine Ahnung, Raves keine Drogen nehme und andere Leute, die mir sehr, sehr nahe stehen, schon und man dann eigentlich nicht zusammen feiern gehen kann. Außer wieder die andere Person nimmt Rücksicht auf mich und ist dann aber nicht ganz happy. Also das ist so eine Sache. Ich wünsche mir das schon auch einen größeren Kreis irgendwie an Sober-Leuten, mit denen man feiern gehen kann. Deswegen auch das große ja. Thema. Es müssen ja, ja nicht ja. nur Sober-Raves sein, sondern vielleicht kann auch irgendwie eine Community entstehen. Und deswegen habe ich auch diese Gruppe gegründet, wo man reinschreibt, hey, ich habe Bock auf einen Rave zu gehen, haben noch andere Sober-Leute da irgendwie mitzugehen. Weil dann ist man schon in einer Gruppe und einer Crew und dann kann man schon irgendwie eine ganz andere Dynamik entwickeln, als mit Leuten, die jetzt drauf sind.
Das stimmt, ja, das stimmt. Und ich habe das einmal erlebt auf einer Party. Da habe ich mit einem Mädchen getanzt. Und wir haben irgendwie so getanzt und so. Und dann so nach einer Stunde kam eine andere Freundin dazu und es ging ums Thema Drogen und dann kam irgendwie raus, dass ich komplett nüchtern bin. Also ich habe das natürlich nicht angesprochen. Und sie hat mich angeguckt, als hätte ich sie betrogen.
Was?
Ja, so was? Und es war irgendwie, als hätte ich ihr irgendein arges Geheimnis vorenthalten oder als wäre irgendwie was Schlimmes jetzt passiert. Also so, ja, also es war ganz cool. Ich kann es gar nicht so beschreiben, es war irgendwie ein bisschen strange.
Und dabei ist es ja viel schwieriger, nüchtern sich fallen zu lassen und auf die Situation einzulassen, als
ich glaube, es hatte so dieses, ich glaube, was es war so ein bisschen dieses Machtding, als könnte ich mich jetzt ja ganz genau an alles erinnern, sie aber nicht.
Mm.
Und man ist nicht auf derselben Welle und sich so, genau, und wenn man es nicht
das stimmt natürlich auch ein bisschen.
Das stimmt ja auch ein bisschen, ja, genau. Aber
auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen unfair, weil natürlich ist, keine Ahnung, wenn man heiß oder so, Thema Instant Mood oder so, man traut sich natürlich auch eher irgendwie Sachen zu machen, als wenn man nüchtern ist.
Ja. Ja, das stimmt. Und Dating.
Und es macht sowieso nicht so viel Bock, mit Leuten rumzuschmusen, die nach Alkohol schmecken.
Nein. Eh nicht. Nein, das stimmt, ja. Und Dating ist halt so. Ich habe Dating immer gehasst. Es war immer so ein sich in Form trinken. Für mich ist das wie eine Art Vorstellungsgespräch, oder? Also man lernt sich kennen und ist so. Und oh.
Ja, und da muss ich halt. Angst einfach besetzt. Wieder eine Lanze brechen für die queere Szene,
ja.
Weil es einfach ganz, ganz anders ist. Mhm. Weil Dating ganz, ganz anders funktioniert, abseits dieser heteronormativen Pfade. Weil auch, keine Ahnung, auch das Ansprechen von Abhängigkeiten einfach viel, viel weniger ein Problem oder ein Ding ist als im heteronormativen Kontext. Weil die Sensibilität größer ist, weil die Leute mehr woke sind, weil man mit anderen psychischen Problemen zu tun hat oder hatte oder da ein Auge dafür hat. Also das muss ich schon ganz offen dazu sagen, dass meine Queerness und queeres Daten und auch queerer Sex mir das sehr, sehr geholfen hat, irgendwie mein Bild davon aufzubrechen und ich mittlerweile extrem gerne auf Dates gehe.
Ja, voll gut. Das ist schön. Auf was bist du besonders stolz? Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist?
Ja. Naja, am stolzesten bin ich, oder keine Ahnung, das Größte, was ich je in meinem Leben geschafft habe, ist einfach nüchtern zu werden.
Ja.
Ich glaube, so einfach, ja, so einfach ist
natürlich,
es. Und ich hoffe, es bleibt so. Das Leben ist natürlich lang, man kann sich das nicht aussuchen.
Hast du Angst, manchmal wieder zu trinken? Hast du eigentlich Gedanken und Lust, manchmal Alkohol zu trinken?
Hey, ich glaube, Angst ist zu groß, weil das will ich so, zumindest jetzt gerade, nicht so ein großes, so viel Platz dem Alkohol geben in meinem Kopf. Aber natürlich ist die Furcht immer da, einen Rückfall zu haben, weil niemand ist davor gefeit. Jetzt in meiner Situation gerade, wo mein Leben das Schönste ist, dass ich mir irgendwie jemals erträumen konnte, habe ich irgendwie, kann ich mir nicht vorstellen, dass es passiert. Aber ich war auch eine Zeit lang zum Beispiel bin ich oft zu AA gegangen, zu den anonymen Alkoholikern, und da habe ich viele Leute kennengelernt, die zum Teil 10, 20 Jahre nüchtern sind, aber dazwischen auch mal einen Rückfall hatten. Ich habe Leute kennengelernt, die waren 30 Jahre nüchtern und haben dann wieder angefangen. Mhm. Ich glaube, das Leben ist sehr, sehr lang, es kann sehr viel passieren, aber für mich ist deswegen ist auch so wichtig, so offen und vocal über Sucht und Abhängigkeit zu sprechen, weil das gleichzeitig für mich einfach ein Schutzschild ist, nicht wieder anzufangen. Voll.
Ja, voll schön. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Richtig, sehr richtig gerne. Schön. Und genau, wir hören und sehen uns.
Ja, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. In die Shownotes packe ich euch natürlich Alex Gars Instagram und auch die Sober. Also nochmal, wer hier in Wien ist im Oktober oder Umgebung, kommt gerne vorbei. Stay tuned. Und es wird natürlich auch Updates hier dazu geben. Ich werde auch dort sein. Und ja, wünsche euch noch eine wundervolle Woche. Fühl dich umarmt. Deine Linda von Sober Art.